Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Am liebsten gut, ne? Und selbst?
Ja, muss, ne? Aber nach der ganzen physischen Geografie wollen wir uns ja heute den großartigen und ultraspannenden Theorien der Wirtschaftsgeografie zuwenden. Die relationale Wirtschaftsgeografie steht auf der Tagesordnung. Wer macht was mit wem, warum, wo und wieso überhaupt?
W-Fragen. Mann, wie du das auch immer schaffst, diese trockenen und theoretischen Themen mit diesem unglaublichen Enthusiasmus und einer überschäumenden Leidenschaft zu belegen.
Ja, das ist mein natürliches Naturell, ne? Aber ich kann dich beruhigen. Ich hatte das eigentlich vor. Dann ist mir allerdings die Aktualität in die Quere gekommen.
Oha. Und die wäre die vorlesungsfreie Zeit, in der alle an der Uni frei haben und nichts tun?
Ja, das glauben ja tatsächlich immer noch alle Leute außerhalb der Uni. Wenn ich dann sage, ich habe 30 Tage Urlaub, dann sagen alle, so viel. Nein, Spaß beiseite. Ich habe die Hängematte natürlich schon im Garten aufgehängt für die vorlesungsfreie Zeit. Aber das meine ich gar nicht. Es geht um Sport.
Machen oder zusehen? So EM-mäßig als quasi Bundestrainer auf dem Sofa sitzen und sagen, ah, warum wechselt der hier nicht den Wirt ein?
Ja, ist ja Gott sei Dank vorbei. Aber nein, es geht um Forschen.
Ach Quatsch. Sport? Was machen wir als GeografInnen denn zum Sport, Herr Doktor der Sportwissenschaften?
Viel zu wenig. Viel zu wenig. Aber nach der Europameisterschaft und der Tour de France, die ja aktuell auch noch irgendwie läuft, steht das ultimative Sportevent an, die 34. Olympischen Spiele in Paris, also Paris 2024. Und wenn die keine Raumwirkung haben, dann weiß ich auch nicht.
Ja, wieso? Ich meine, der Zirkus gastiert doch alle 4 Jahre in einer anderen Stadt, oder?
Ja, und in jeder Stadt hinterlässt der Zirkus, wie du ihn nennst, auch seine Spuren. Aber die Spiele versuchen sich ja immer neu zu erfinden. Und deshalb ist zum Beispiel Wellenreiten in diesem Jahr olympisch.
Ach.
Wellen. Nach den Tsunami-Folgen hatte ich gedacht, das wäre vielleicht für dich als Küstenmorpho-Dingsbums doch irgendwie was dich reizen könnte.
Ja, mir wird schon ganz warm ums Herz. Aber als ich das letzte Mal auf eine Frankreich-Karte geschaut habe, dachte ich so, Paris, es ist jetzt ja nicht so direkt am Meer zum Thema Wellenreiten, oder geht es um Wellen auf der Seine?
Nee, nicht so richtig. Die ist auch immer noch zu dreckig, um da drin zu schwimmen. Wobei, ich habe jetzt gelesen, soll jetzt doch gehen.
Nur die Strömung ist jetzt zu schnell oder irgendwas.
Ja, das ist,
ne?
Irgendwie für die Eröffnungsfeier. Da schwimmt irgendwie alles weg. Die machen das nicht im Stadion. Aber gut, nee, Meeresspiegelanstieg braucht einen Moment, wie wir ja wissen. Deswegen hat sich da tatsächlich nichts geändert mit der Küstenlage von Paris, aber die Surf-Events finden auch auf Tahiti statt.
Ach, ja, Frankreich, ne? Französische Kolonie.
Ja, Französisch-Polynesien, französische Überseegebiete, wie das ja offiziell so heißt. Aber da siehst du, Geografie steckt überall drin. Allerdings, Geografie und Kolonialisierung möchte ich jetzt doch nicht dieses Thema den Olympischen Spielen verbrennen. Da widmen wir uns vielleicht mal doch ein bisschen ernsthafter und ja, auch etwas länger mal zu, aber Olympische Spiele und Stadtentwicklung, das ist was, worüber ich gerne die nächsten 2 Stunden sprechen würde.
Wie bitte, was? 2 Stunden?
Ja, Spaß beiseite, das Ganze dauert 3 Stunden, aber nur, weil ich die Winterspiele weglasse.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja so spannend, dann wie so eine Folge gehen, hier bei Olympia zu gucken.
Ja, da haben sie die 50 Kilometer jetzt aus dem Programm genommen, ich weiß gar nicht warum.
Das war nicht so der Publikumshit, glaube ich, oder?
Ja, offensichtlich nicht.
Leute da draußen, bitte nicht abschalten. Wir werden sicherlich nicht 3 Stunden über Olympia sprechen.
Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir bleiben in unserem gewohnten Rahmen. Aber Spaß beiseite, die Olympischen Spiele wurden immer schon genutzt, um ja auch andere Ziele als jetzt die sportlichen Stadtentwicklung und so weiter umzusetzen.
Du meinst zum Beispiel 1936 in Berlin, wo die als Propagandainstrument genutzt wurden?
Genau, ja. Und in Beijing 2008 natürlich. Ja, und die Winterspiele in Sochi, die teuersten Spiele ever, teurer angeblich als alle Sommerspiele.
Ach krass.
Ja, aber das meine ich gar nicht. Ich möchte heute so ein paar Beispiele mal nennen und aufzeigen, wo Städte die Olympischen Spiele genutzt haben, um Stadtentwicklungsprozesse in Gang zu setzen, die vermutlich sonst so nicht passiert wären. Und das gilt natürlich sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
Können die denn jetzt mal ganz blöd gesagt positiv sein? Also ich erinnere mich noch an die letzten Versuche von deutschen Bewerbungen, wo dann sämtliche Bewerbungen über Volksentscheide gestoppt wurden. Also nur Olympia hieß es ja dann immer. Ich glaube Hamburg und München, die hatten das ja mal überlegt. Und der Tenor war ja eigentlich dann so, lass uns das ganze Geld, diese ganzen Milliarden lieber in Entwicklung stecken, ohne teure Spiele.
Ja, genau. Teure Olympische Spiele. Olympische Spiele sind teuer. Und das ist auch hier in Deutschland so die landläufige Meinung. Teuer und sonst nichts. Aber wir sind ja Wissenschaftler und wir hauen jetzt hier nicht einfach irgendwelche Meinungen raus, sondern wir beschreiben, analysieren und interpretieren, wie das ja so schön heißt, und treffen dann fundierte Entscheidungen. Und deswegen gucken wir mal, wie tatsächlich Olympische Spiele auf diese Stadtentwicklung wirken.
Und dazu gibt es bestimmt einen theoretisch-konzeptionellen Rahmen. Und du hast bestimmt jetzt auch eine passende Definition mitgebracht, oder?
Definition Gott sei Dank nicht, ausnahmsweise mal nicht, sondern nur eine Theorie. Und das ist die Theorie der Festivalisierung der Stadtpolitik von Häusermann und Siebel aus dem Jahre 1993. Ist also schon ein bisschen älter. Und die ist eigentlich so bekannt unter dem Begriff Festivalisierung.
Das klingt hier erstmal ganz nett, ne? Und Festivalisierung, was besagt denn diese Theorie?
Ja, Häusermann und Siebel haben festgestellt, dass so in den ausgehenden 1980er Jahren immer häufiger unterschiedliche Festivals mit Stadtentwicklung oder überhaupt mit Städten verknüpft waren. Und man hat die quasi genutzt, um Stadtentwicklungsprozesse voranzubringen. Und das haben die so Ende der 80er, Anfang der 90er zum ersten Mal aufgebracht, das Thema in der Wissenschaft.
Zum Beispiel in Wacken oder bei Rock am Ring oder Summer Jam. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, so eine Stadtentwicklung?
Also, Summer Jam in Chorweiler, ne, Stadtentwicklung. Es geht tatsächlich um größere Veranstaltungen, also jetzt nicht die Rockkonzerte und dergleichen, sondern es geht um sowas wie Expos, also Weltausstellungen, Fußball-Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, also schon die ganz große Besteck.
Die richtig, richtig großen.
Genau. Und Häusermann und Siebel haben eben festgestellt, dass die Veranstaltungen diese Prozesse anschieben und vor allen Dingen erheblich beschleunigen.
Okay, warum?
Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist es der Zeitdruck, denn mit der Vergabe eines Festivals an eine Stadt steht auch der Termin der Veranstaltung fest. Also ein Expo in Hannover, die ja in Deutschland vor einigen Jahren, fast Jahrzehnten war, die setzen halt eine unverrückbare Deadline und man darf also quasi nicht scheitern. Also scheitern ist keine Option.
Also hätten wir in Köln in vier Jahren dann Olympia, wäre bis dahin die U-Bahn und die Oper fertig.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der zweite Punkt, der eine Rolle spielt, das ist tatsächlich, dass die bestehenden Planungsstrukturen eigentlich gar nicht geeignet sind, um in so kurzer Zeit so vieles zu machen. Wir sehen es an der Oper in Köln zum Beispiel, dass da die normalen Planungsstrukturen irgendwie nicht so richtig greifen. Und wenn man jetzt Häusermann und Siebel folgt, dann haben die festgestellt, okay, es werden quasi andere Strukturen geschaffen. Oft werden Mitarbeiter aus einzelnen Abteilungen abgezogen und die werden dann in einer Gesellschaft innerhalb der Verwaltung meistens zusammengezogen, gebündelt. Und damit bündelt man natürlich Kompetenzen und man verkürzt auch Abstimmungsprozesse. Letztlich wird das Festival dann zu einem eigenen Projekt innerhalb der bestehenden Planungsstrukturen.
Okay, aber ist jetzt projektorientiertes Arbeiten nicht, das ist ja per se nicht neu, oder?
Anfang der 1990er Jahre in der Stadtverwaltung ganz sicher doch. Da lief noch alles schön in geregelten Bahnen. Der eine hat halt die Bebauung geplant, der andere das Grün, der nächste den Sport und dann wieder einer Verkehr. Das haben wir heute immer noch, obwohl zum Beispiel die Leipzig-Charta für europäische Stadtentwicklung, an der wir uns auch hier in Deutschland orientieren, weil wir sie nämlich während der Ratspräsidentschaft selber eingebracht haben zweimal, die fordert das auch, ne, dass mittlerweile quasi fachübergreifend geplant wird. Allerdings ist das bei uns noch nicht so gut angekommen und erst recht nicht in den 1990er Jahren. Damals war das tatsächlich ja was Neues.
Also ist Festivalisierung so gesehen eigentlich total progressiv, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, aber.
Ah, ich wusste, es kommt noch ein Aber.
Immer ein Aber. Also durch diesen Zeitdruck, ne, Olympische Spiele zum Beispiel, da hat man 7 Jahre von der Vergabe bis zu den Spielen. Da wird halt dann auch vieles schnell und auch schnell zum Beispiel am Stadtrat vorbei geplant und agiert. Also diese kleinen Projekteinheiten, die da entstehen, diese Projekte quasi, die fragen nicht lange, sondern die machen. Und damit fehlt natürlich oft eine politische Legitimation für die Entscheidungen, die da gefällt werden. Und was noch viel wichtiger ist, es fehlt oft auch eine öffentliche Kontrolle. Also das, was wir sonst so an Kontrollmechanismen haben innerhalb unserer Verwaltung, auch bei Planung, das greift dann eben nicht. Und das kann schon ein ziemlich großes Problem sein. Ein weiteres Problem ist dann tatsächlich noch, dass man ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beliebig einstellt. Und für die Planung braucht man dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und weil man die irgendwo anders abzieht, fehlen die natürlich da. Also ob jetzt die Oper fertig würde zu Olympia, weiß ich nicht. Vielleicht hätten wir hinterher 3 neue Straßenbahnlinien oder so. Also, aber das ist so ein bisschen das Problem. Es ordnet sich tatsächlich alles diesem Festival unter.
Oh, das kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, andererseits kann man natürlich auch an so Festivals irgendwelche anderen Projekte dranhängen. U-Bahn zum Beispiel ist da ein klassisches Thema, um das dann eben auch quasi im Fahrtwind dieses Festivals mitzuentwickeln.
Aber wie machen die das? Ist das auch so von vornherein geplant oder passiert das dann so?
Nee, das muss man schon planen, glaube ich. Also 1960 waren die Olympischen Spiele in Tokio. Die haben damals ihre U-Bahn gebaut und zwar in weiten Teilen auch noch so, wie es die heute gibt. Mhm. Die haben halt ein sehr langfristiges Konzept gehabt, was die U-Bahn betraf. Und haben dann einfach gesagt, okay, für Olympia brauchen wir die E. Also gerade so Projekte im öffentlichen Personennahverkehr, die werden da gerne drangehängt. Das war in München genauso. Da hat man ein altes Flughafengelände im Norden von München entwickelt und quasi eine U-Bahn dahin gebaut. Generell eine U-Bahn in München gebaut. In London hat man eine eigene Linie dazu gebaut. Die Jubilee Line, die gab es also vor den Olympischen Spielen nicht. Und bei den Maßnahmen wirkt dann dieses Festival quasi als Katalysator, der eigentlich sehr langsame Prozesse einfach beschleunigt. Mhm. Und außerdem ist es oft so, dass man dann eben doch an Geld kommt, weil staatliche Förderungen einfach dann doch ja gezahlt werden, die man sonst nicht bekommen hat. Also in München, das waren ja die Olympischen Spiele hier in Deutschland, da kann man das ganz gut sehen. Da wurden nämlich die Kosten damals gedrittelt zwischen der Stadt, dem Land und dem Bund. Und die Stadt hat also quasi 2/3 der Investitionssumme vom Land und vom Bund bekommen. Und dieses Geld wäre sicherlich nicht geflossen, wenn die Olympischen Spiele eben nicht in München ausgerichtet worden wären.
Okay, ja, gute Theorie. München ist ja 72 gewesen, das ist auch schon ein bisschen was her. Du hast gesagt, die Festivalisierung seit den 90er Jahren. Gib mir doch vielleicht nochmal ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit.
Okay, dann nehmen wir London, die sogenannten Legacy Games.
Die was?
Die Legacy Games. Legacy, Englisch für das Erbe, das Vermächtnis. Ne,
danke.
Klingt schon gewichtig. Ja. Denn Olympische Spiele haben oft noch andere Beinamen. München waren ja die fröhlichen Spiele, also bis zu der Geiselnahme.
Ja.
Waren aber auch die Spiele der kurzen Wege, weil alles im Olympiapark stattfand. Das war damals neu. Sydney 2000 waren die Green Games. Mhm. Und London waren eben die Legacy Games. Und das kommt daher, weil die Host Cities, wenn sie sich bewerben, quasi schon immer ein Konzept brauchen, mit dem sie sich bewerben. Und da guckt man natürlich rechts und links, was eignet sich denn so an Themen für unser Bewerbungskonzept? Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei Sydney, Green Games, 7 Jahre vor 2000, was war da?
Häusermann und Siebel.
Gut aufgepasst, 1993. Aber so einflussreich waren die beiden Herren dann auch nicht. Man muss ja 7 Jahre vorher werden die vergeben. Der Bewerbungsprozess läuft dann vorher schon ab. 92 war aber die COP in Rio, wie wir wissen, aus unseren alten Folgen. Und da war Nachhaltigkeit eben das große Ding. Und Sydney ist voll auf diesen Nachhaltigkeitszug aufgesprungen.
Ganz schön smart, ja, stimmt. Und London, Legacy?
London hat relativ schnell erkannt, dass einer der größten Kritikpunkte an den Olympischen Spielen ist, dass man sehr viel baut, an Sportstätten zum Beispiel und sportlichen Einrichtungen, die aber hinterher keiner mehr braucht, vor allen Dingen nicht in der Größe und dann kosten die halt einfach nur noch Geld. In Griechenland hatten wir die Finanzkrise nach den Olympischen Spielen 2004. Da gibt es Bilder ein paar Jahre nach den Olympischen Spielen vom Schwimmstadion, wo also alles verfallen ist, das eben nicht mehr instand gehalten wurde. Man nennt das die sogenannten White Elephants. Also Jacques Rogge, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees vor unserem Herrn Bach, der das im Moment macht, der hat das White Elephants genannt und der möchte eben nicht, wollte damals nicht, dass Olympische Spiele sogenannte White Elephants ja kreieren, also Dinge, die dann da stehen, die aber keiner gebrauchen kann. Ja, die gut aussehen, wo jeder hinguckt, aber die letztlich nicht weiter genutzt werden. Und das haben die Londoner in ihrer Bewerbung komplett adressiert, wie man so schön neudeutsch sagt. Das haben die komplett adressiert und haben gesagt, okay, wir schaffen Legacy, wir schaffen etwas für danach. Und man wollte mit den Olympischen Spielen in London das East End entwickeln. Das war damals das Armenhaus von ganz Großbritannien, also nicht nur von London, sondern es war wirklich eine der ärmsten Regionen in ganz Großbritannien. Und da hat man eben die Olympischen Spiele auf einem Hafengelände angesiedelt, um einen Impuls für die Stadtentwicklung zu setzen.
Ja, West End Girls von den Pet Shop Boys, ne?
Ja, Genau, 80er. Die feinen West End Girls, ja. die auf die harten, prolligen East End Boys treffen. Genau. Und das Lied wurde übrigens sogar bei der Abschlussfeier gespielt. Aber genug mit der Musik. Wir vergaloppieren uns dann da doch immer irgendwie.
Ja, zurück nach London.
Naja, zurück nach London. Ein altes Hafenareal wollten die entwickeln, das angeblich leer stand. So ganz leer stand das nicht, muss man sagen. Aber es wurde schon wirklich nicht mehr so ganz intensiv genutzt. Und was in London wirklich gut zu sehen ist, die haben von Anfang an eine Organisation geschaffen, die auch für die Nachnutzung dieses Olympischen Parks und eines Bereiches drumherum verantwortlich war. Es gab nicht nur das London Organizing Committee of the Olympic Games, sondern es gab noch zwei weitere Organisationen, die eben diese Nachnutzung sicherstellen sollten. Das eine war die Olympic Park Legacy Company, also quasi eine Gesellschaft, die, wo der Name Legacy auch schon drin auftaucht. Und dann gab es die Olympic Delivery Authority, in der waren ganz viele so staatliche Einrichtungen, also die Hafenbehörde zum Beispiel, die hat man in dieser Organisation zusammengelegt. Und das ist genau dieses Sonderformat, das Äußermann und Siebel beschreiben. Die Olympic Park Legacy Company eher so auf Londoner Ebene, die haben ja noch eine bestimmte Verwaltungsstruktur, da will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Die sind ja doch eher zentralistisch, wenn man das jetzt mit unseren Dingen vergleicht. Und die Olympic Delivery Authority, das war die auf ministerieller Ebene. Man spricht da von Non-Governmental Public Bodies, also die ODA, also diese Olympic Delivery Authority, war eine innerhalb des Ministeriums für Kultur, Medien und Sport. Und diese Institution war tatsächlich ein komplett freier Radikal. Die sind zwar am Ministerium angedockt, die sind auch dem Minister unterstellt, der kann sie aber eigentlich nicht kontrollieren, denn die Kontrolle funktioniert durchs Parlament und nur durchs Parlament. Und je größer und behäbiger die Kontrollinstanz, desto schwieriger ist das natürlich mit den Kontrollen.
Tja, also um es das Unwort unseres Kanzlers zu nutzen, Olympia war Staatsräson. Hat das geklappt?
Mal so, mal so. Also es gibt sicherlich viele Kritikpunkte, die man den Spielen entgegenbringen kann. Grundsätzlich hat aber das langfristige Konzept hat tatsächlich Früchte getragen. Man hat die London Legacy Development Corporation und die Olympic Delivery Authority schon ein Jahr vor den Olympischen Spielen nochmal zusammengelegt in eine Organisation. Und da hat man dann tatsächlich nur noch eine Institution gehabt, die Sportstätten zurückgebaut hat, die neue Wohnquartiere geschaffen hat, die auch Investoren gesucht hat, die in diesem Park, der zu Olympia sehr groß war und es immer noch ist, aber eben nachverdichtet worden ist. Also man hat da sehr viel gebaut. Hier Boris Braun, unser Professor, sagt, er wäre da neulich gewesen und er hätte den Park überhaupt nicht wiedererkannt, weil doch relativ viele Hochhäuser da jetzt stehen.
Krass.
Und vorher war das eben Hafen und jetzt haben wir trotz der ganzen Gebäude, doch auch viele Grünflächen noch. Also da ist schon einiges passiert.
Es klingt jetzt ja alles schon sehr positiv nach so eitel Sonnenschein. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Wie sieht das aus heute?
Ja, das ist das Schöne an London. Ne? Man ist jetzt 12 Jahre danach. Man kann sehen, hat das funktioniert oder nicht. Man hat nicht nur die 2 Jahre, die das IOC immer so für Nachhaltigkeitsbewertungen zum Beispiel nutzt. Also die Planungen haben ja relativ früh angefangen. Und sicherlich das, was man sich irgendwie 2008 oder noch früher bei der Bewerbung überlegt hat, das hat man nicht alles 100% umsetzen können. Da hat sich schon vieles noch geändert. Und ob wirklich 30% Sozialwohnungen gebaut worden sind, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, ob das wirklich in der Höhe oder in dem Umfang passiert ist. Das wurde aber tatsächlich auch alles sehr kontrovers diskutiert. Zum Beispiel auch die Umnutzung des Stadions. Da spielt jetzt West Ham United Fußball. Da wollte man noch andere Dinge machen, aber man hat es verkleinert, man hat nicht dieses Riesen-Olympiastadion erhalten, man hat es zurückgebaut, das gleiche mit der Schwimmhalle. Also ich kann mich noch erinnern, dass in Sydney 17.500 Sitzplätze in der Schwimmhalle waren, also die Köln-Arena mit einem Schwimmbecken drin. Das war in London nicht anders und das sah aus wie ein Rochen und diese Rochenflügel hat man im Prinzip zurückgebaut. Die Basketballhalle ist woanders hin verfrachtet worden und da spielen jetzt Leute Basketball in einem anderen Teil von Großbritannien. Ja, aber da unser Podcast endlich ist, mache ich nicht die 3 Stunden voll, sondern es gibt tatsächlich viel, was passiert ist, aber wir sprechen natürlich auch über Gentrification im Bereich dieses Parks und über die Probleme, die das alles so mit sich bringt.
Ja, warum, ne? Ich meine, Geld rein, Strich drunter und abrechnen?
Ja, so einfach ist leider nicht, denn es ist zum Teil wirklich schwer messbar. Sydney 2000, danach ist irgendwie der Tourismus in Australien durch die Decke gegangen quasi. Klar, das lag sicherlich auch an den Olympischen Spielen, aber jetzt nur an medialer Präsenz oder haben die auch mehr Werbung gemacht? Das weiß man alles nicht. Oder es lässt sich tatsächlich wirklich schwer messen. Das gleiche in Barcelona, heute ein Aushängeschild mit großem Tourismus. Auch da hat man vor über 30 Jahren zu den Olympischen Spielen 1992 Stadtquartiere oder die ersten Stadtquartiere am Hafen saniert und umgebaut. Ne? Also
Waterfront Development heißt das doch, ne?
Klassisches Waterfront Development hat man damals gemacht, hochmodern.
Ja.
Die Frage ist, wie lange wirkt das noch nach? Ne? Also sind die Entwicklungen, die wir heute haben, wurzeln die noch in so einer alten, 30 Jahre alten Idee? Man weiß es nicht. Es gibt den sogenannten Legacy Cube von Holger Preuß, also ein Würfel, der so durch drei Ebenen in 8 Teile geteilt wird. Und da sieht man eigentlich, wie schwierig das ist. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Zauberwürfel. Und die Ebenen, die da entstehen, die trennen unterschiedliche Effekte. Einmal die tangiblen, nennt man das, die messbaren und die intangiblen, also die nicht messbaren. Gerade soziale Effekte sind oft nur schwer zu messen. Dann ist Legacy ja zum Teil geplant, aber manche Dinge passieren eben einfach auch ungeplant. Und das Dritte, was da noch eine Rolle spielt, ist, dass Legacy oder das Erbe dann eben natürlich auch positiv und negativ sein kann. So, und damit habe ich quasi Ebenen, die das in 8 Würfel aufteilen und habe im Prinzip eine Reichweite von geplant positiv messbar auf der einen Seite bis ungeplant negativ nicht messbar auf der anderen Seite. Und alles dazwischen ist irgendwie möglich.
Ja, 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 ich sehe das schon, ne? Also Erfolg kann man schwer beziffern, ne?
Ja, zumindest nicht. Geografie. Ja, zumindest nicht unbedingt immer in Euro und Pfund. Das hat man natürlich gemacht.
Ja, aber das zählt ja nicht alleine, das ist richtig.
Ja, also ganz ehrlich, die Spiele haben 13,5 Milliarden Pfund gekostet, wo immer die Zahl auch herkommt. Aber die Frage ist natürlich, das waren ja nicht nur die Spiele, sondern das waren alle Infrastrukturmaßnahmen, die darum noch mitentwickelt worden sind. Die neue U-Bahn-Linie, davon hat man ja auch einen gewissen, oder hat London auch einen gewissen Vorteil. Wenn man jetzt mal ins East End fährt, sieht man da überall Bauaktivitäten, also es wird wirklich gebaut, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der Park ist jetzt 12 Jahre alt und wird so langsam fertig, also das dauert einfach auch relativ lange, bis man dann sagen kann, okay, hier ist was passiert, hier ist nicht, oder hier ist vielleicht doch nichts passiert. In Rio passiert gar nichts. Die haben das auch versucht, nix.
Also man braucht schon ein gutes Konzept, höre ich so raus, für die Nachnutzung. Ne? Das wäre jetzt meine Frage, wo du sagst, in Rio passiert nichts. So wie ich das jetzt zwischen den Zeilen lese, hat es in London ja einigermaßen hingehauen. Aber du sagst gerade schon indirekt, es geht demnach nicht immer gut, oder?
Nee, manchmal ist es auch nicht wichtig. Ne? Also wenn wir uns jetzt 2008 angucken, da hat sich China der Welt gezeigt. Da war egal, was irgendwie danach passiert. Aber zum Beispiel Montreal, die Spiele 1976, die Stadt war quasi mit dem Spiel.
Wir erinnern uns alle daran, ja.
Ja.
Aber mich gab's schon. Forschungsgegenstand, ich verstehe, ja, ja.
Genau. Aber die haben, also die waren pleite. Und zwar waren die so pleite, dass die kanadische Regierung eine Sondersteuer eingeführt hat zur Tilgung des Defizites. Das waren $1 Milliarde. Und die Kanadier haben bis 1996, 20 Jahre lang, diesen Schuldenhaufen abbezahlt.
Okay, das ist krass.
Anders war das ein bisschen in München. Ich habe schon gesagt, da hat man einen Flugplatz entwickelt, da ist ein neues Wohnquartier entstanden, da ist der Olympiapark entstanden. Und am Anfang wollte niemand so recht in dieses olympische Dorf einziehen. Das war eine Großwohnsiedlung. Wir kennen das vielleicht von anderen Großwohnsiedlungen. Die waren jetzt nicht so ganz beliebt. Mittlerweile kann man da angeblich Wohnungen nur noch erben, weil die gar nicht mehr verkauft werden, sondern das ist so eine beliebte Wohnlage am Park, innenstadtnah, dass die Investition sich da zumindest für den einen oder anderen, auch nicht für alle, gelohnt hat. Und wenn man sich die Finanzierung der Spiele anguckt, ich habe schon gesagt, ein Drittel nur die Stadt München, der Rest vom Land und vom Bund, das galt auch, also es gab einen Vertrag für die Nachnutzung und die Finanzierung der Nachnutzung. Und da hat sich der Bund relativ schnell daraus verabschiedet. Die haben sich freigekauft oder der Bund hat sich freigekauft. Und ja, das Geld, das quasi mit einem Schlag dann bei der Stadt München ankam, das haben die gewinnbringend angelegt, haben eine Gesellschaft zum Betrieb des Olympiaparks gegründet und haben das damit die nächsten 3-4 Jahrzehnte ganz gut betrieben. Das ist jetzt
von München eh schon so eine arme Stadt ist, ja. Aber im Prinzip hat es also demnach in München ganz gut funktioniert, so wie bei den Londonern?
Genau, die Londoner haben sich das da tatsächlich abgeguckt. Also die sind waren in München, haben geguckt, wie ist das? Auch die London war auch Spiele der kurzen Wege mit dem Olympiapark, mit der Nachnutzung, mit allem. Also das war ein Erfolgskonzept. Aber wie gesagt, in Rio, die wollen es auch machen, was mir von Rio in Erinnerung geblieben ist, dass 3 Wochen vorher ein Radweg an der Küste eingestürzt ist. Und alles, was danach passiert ist, war dann nicht mit so einer großen Nachfrage versehen. Und ganz ehrlich, Tokio 2020, also ja, die zweiten Olympischen Spiele, die hat man Corona um ein Jahr verschoben, weil Corona war. Da kann man, glaube ich, planen, was man will.
So. Ja, glaube ich auch. Das ist die besten Intentionen sind da. Ja, naja. Schauen wir jetzt nach vorne. Paris, wie sieht es damit aus? Was sagst du?
Ja, es steht kurz vor der Tür quasi, die Olympischen Spiele in Paris. Die fokussieren komplett den CO2-Fußabdruck. Jetzt sind wir wieder bei den 8 Jahren. Ne? 24, was war vor acht Jahre davor? Richtig, das Pariser Klimaabkommen. Und auf diesen Zug springen die in Paris auf. Sie wollen komplett CO2-neutral sein. Sie haben 90% der Sportstätten schon gehabt. Also die werden wieder genutzt und nur saniert. Der Rest wird irgendwie versucht, über provisorische Sportstätten in der Stadt zu machen. Also wir sprechen jetzt nicht über das, was man auf dem Riff auf Tahiti macht da. Ne? Also,
ja, ja.
Also in dem, was so dargestellt wird, das Ganze soll in Saint-Denis stattfinden. Da war ja schon 98.
Ach, die WM haben die damals das Finale quasi in Saint-Denis im neuen Stadion.
Genau.
Stade de France ist das, ne?
Das Stade de France und da finden auch jetzt die Olympischen Spiele statt.
Ah.
Fast 20 Jahre später. Und da will man eben, das ist ja eins von den Bonnieus, will man quasi auch diese soziale Komponente umsetzen. Das ist aber zumindest jetzt vor den Spielen sehr, sehr, sehr umstritten.
Ja, gut, ist jetzt auch gerade schwierig, ne? Wahlpolitische Situation in Frankreich. Aber ich sehe, Holger, du könntest jetzt da immer weiterreden. Ne? Wir haben hier, ich finde es total spannend und ich feiere gerade, dass wir 1000 Cross-References zu unseren alten Folgen schon machen könnten hier. Stichwort Klimakonferenz und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen langsam zu einem Ende kommen.
Ja, das befürchte ich auch. Wie gesagt, die 3 Stunden könnten wir hier locker voll machen. Zusammengefasst, Olympische Spiele, Festivalisierungstheorie geht zusammen. Also Olympische Spiele sind quasi ein Beispiel für die Festivalisierungstheorie. Aber letztlich kommt es dann tatsächlich immer darauf an, wie das Ganze eben umgesetzt wird und ob das überhaupt auch gewollt ist. In den eher westlichen Ländern, in den westlichen Host Cities, wie das so schön heißt, spielt das immer eine relativ große Rolle, wenn das natürlich nur eine Veranstaltung ist, um sich zu repräsentieren oder zu präsentieren, dann ist es natürlich nicht so wichtig.
Habe ich auch gelesen, ne, dass das immer mehr in Ländern mit, sag ich mal, eher autoritärer Regierung diese Veranstaltungen stattfinden, ne, weil die Hürden auch einfach als hoch angesehen werden.
Ja, das kennen wir aus dem Fußball. Ne?
Ja, genau.
FIFA, da geht es ums Geld, das geht es beim IOC auch. Ich habe neulich gelesen, wie viel Geld die in den 4 Jahren der Olympiade, was ja übrigens der Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen ist, ne? Um nochmal klug zu scheißen, wie viel die so einnehmen und wie viel die ausgeben. Ich kann sagen, da bleiben so 130 Millionen Euro übrig in den 4 Jahren. Also das ist ein ganz lukratives Geschäft. Und der Vorteil des IOCs ist, die hatten Pierre de Coubertin, das ist der Gründer, und er hat quasi die Olympische Charta mit begründet und wollte mit den Spielen natürlich die Jugend der Welt zusammenbringen. Und die haben so ein Ideal dahinter. Das hat die FIFA nicht, da geht es nur ums Geld. Beim IOC geht es viel auch ums Geld.
Okay, schönes Schlusswort. Hat mir großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, worum es in unserer nächsten Folge geht. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Urlaub.
Auf jeden Fall. Und da wünschen wir auch jetzt den da draußen eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Aber die Geonauten gibt es natürlich weiter alle 14 Tage mit spannenden Erzählungen, Geschichten, Interviews zu Menschen, von Menschen, mit Menschen, die nicht an der Uni arbeiten, sondern die als Geografinnen und Geografen draußen ihr Geld verdienen müssen.
Das klingt fast wie so Jahresrückblick Menschenbilder, Emotionen mit Günther Jauch auf RTL, aber das schenken wir uns, glaube ich.
Vielleicht kriegen wir den Jauch noch für eine Folge.
Ja, ich hätte eine zum Weinen auf jeden Fall.
Ja,
alles
dann
klar.
Bis zur nächsten Folge. Mal.
So, Holger, ich habe noch jetzt zwei Fragen an dich. Reines Interesse. Bin ich richtig, dass in Paris sogar schon mal die Olympischen Spiele waren?
Zweimal sogar schon.
Ach, krass.
Eine von den wenigen Städten, die dreimal Olympische Spiele ausgerichtet haben.
Dreimal direkt?
Ja, 1924 und quasi 100 Jahre später, 2024.
Ach, krass. Und welche anderen Städte? Du sagst mehrere?
Ja, London hat das Ganze geschafft und Los Angeles. Das sind alles Städte, die Olympische Spiele bereits dreimal ausgerichtet haben.
Aber L.A. ist quasi mit dem nächsten Mal.
Die sind nach Paris dran, 2028. Oder? Die sind quasi zeitgleich, nicht diese 7 Jahre vorher, sondern die sind zeitgleich mit Paris vergeben worden, die Spiele. Es gab nämlich keine anderen Bewerber mehr.
Im Doppelpack.
Da war man froh, dass man überhaupt jemanden hatte.
Noch so eine Nerdfrage. Gibt es eigentlich auch irgendeine Stadt, in der sowohl Winter- als auch Sommerspiele mal ausgetragen waren?
Ja, gibt es. Und zwar ist das Peking.
Ah, ist ja gar nicht so lange her.
Nee, die haben 2008 die Sommerspiele gemacht und 2022 die Winterspiele. Was ein bisschen daran liegt, dass offensichtlich für das IOC nicht mehr wichtig ist, dass der Veranstaltungsort der Winterspiele auch wirklich da ist, wo Schnee liegt. Das war ein großer Kritikpunkt an Sochi. Sochi hat ja eigentlich eher mediterranes Klima. Wie macht man da Winterspiele? Da waren die Spielstätten relativ weit weg. So richtig angefangen hat das aber, wenn ich mich richtig erinnere, 2006 mit Turin. Also Salt Lake City 2002 war schon auf so einer Hochebene. Park City war auch ein ganzes Stück weg. Aber Turin 2006 liegt auch echt weit weg noch von den eigentlichen Winterwettbewerben. Und dadurch hat man natürlich immer so eine gewisse Trennung, ne, zwischen dem eigentlichen Austragungsort und dann der Stadt, wo der Name jetzt quasi da drüber steht.
Hat sich eigentlich Saudi-Arabien schon für die Winterspiele beworben?
In der Skihalle bin ich mir ganz sicher.
Okay.
Also Weltcup in der Skihalle, Männerabfahrt, 300 Meter, coole Sache.
Ja.
Guck ich mir an.
Auf jeden Fall.